Unser Thema heute Abend heißt Geboren aus Wasser und Geist, der schönste Neuanfang. Ich möchte beginnen mit einer Geschichte. Hier sehen Sie zwei Herren auf der Leinwand. Auf der einen Seite Harry Orchard, auf der anderen Seite Frank Steunenberg. Harry Orchard war ein bezahlter Killer, der es insgesamt geschafft hat, 18 Menschen zu töten. Und einmal wurde er von der mächtigen Gewerkschaft der Minenarbeiter, das war Anfang des 20. Jahrhunderts, da herrschten noch raue Sitten im Arbeitskampf, wurde er beauftragt, von dieser Gewerkschaft diesen Gouverneur, Frank Steunenberg, umzubringen. Weil dieser Steunenberg hatte es gewagt, sich der Gewerkschaft in den Weg zu stellen. Die Gewerkschaft hat den Aufstand geprobt und er hat gesagt, hier kann nur noch entweder der Staat gewinnen und die Gewerkschaft verlieren, oder die Gewerkschaft gewinnt und der Staat verliert. Und er sagt, ich möchte nicht, dass der Staat verliert. Und er hat den Ausnahmezustand ausrufen lassen, hat viele Gewerkschafter ins Gefängnis stecken lassen. Und als Rache dafür wurde Harry Orchard beauftragt, ihn aus dem Weg zu schaffen. Harry Orchard war mit diesem Geschäft vertraut. Er bastelte sich eine Bombe und befestigte diese Bombe am Einfahrtstor des Grundstückes von der Familie Steunenberg. Steunenberg kam mit seinem Auto angefahren, wie an jedem Abend, stieg aus, machte das Tor auf und in diesem Moment ging die Bombe hoch und schleuderte ihn 3 bis 4 Meter durch die Luft und dann verblutete er dort auf der Straße. Es war ein kalter Winterabend vor den Augen seiner Frau, vor den Augen seiner Kinder. Harry Orchard wurde gefasst. Er wurde ins Gefängnis gesteckt. Der Prozess wurde von langer Hand vorbereitet. Und dann geschah etwas, mit dem er nicht umgehen konnte. Die Frau von diesem Gouverneur, Frank Steunenberg, war Christin. Sie war Siebenten-Tags-Adventistin. Und sie schrieb diesem Mann einen Brief ins Gefängnis und steckte ein kleines Büchlein hinein, das heißt Der bessere Weg oder Der Weg zu Christus. Und sie schrieb diesem Mann, dass sie ihm vergeben hat und dass Gott ihn liebt, trotz der Dinge, die er getan hat. Als Harry Orchard diesen Brief bekam und er den Absender las, wollte er ihn erst gar nicht lesen und er warf ihn weg. Aber irgendwie wurde er doch neugierig. Er nahm den Brief und er las ihn und er konnte damit nicht viel anfangen. Wie, du vergibst mir, das kann nicht sein. Und er warf den Brief wieder weg. Aber der Gedanke ließ ihn nicht mehr los. Der Gedanke hatte ihn gepackt. Wie kann das sein, dass die Frau mir vergibt. Ich habe gerade ihren Mann umgebracht. Und diese Frau schrieb ihm, dass er Jesus seine Schuld bringen soll. Und irgendetwas passierte, irgendetwas Übernatürliches geschah in seinem Herzen. Und er kniete sich nieder und übergab Jesus sein Leben. Aber er kämpfte noch lange mit der Frage, bin ich vielleicht doch zu weit gegangen? Ist meine Sünde zu groß, als dass Gott mir vergeben könnte? Und die Frau von Frank Steunenberg besuchte ihn im Gefängnis und ermutigte ihn, hat mit ihm gebetet, hat ihm Verheißungen aus der Bibel vorgelesen. Und Harry Orchard nahm diese Gewissheit der Vergebung, diese Gewissheit der Erlösung an. Und er wurde ein völlig neuer Mensch. Er ließ sich taufen und wurde Mitglied der gleichen Adventgemeinde, der die Frau von Frank Steunenberg angehörte. Natürlich konnte er nicht in den Gottesdienst gehen wie sie, weil er war im Gefängnis. Aber er begann im Gefängnis eine besondere Mission. Und die Häftlinge liebten ihn, sie verehrten ihn. Sie sahen, dass er seinen Glauben so aufrichtig auslebte, dass sie ihm wirklich vertrauten. Und so manch einer, der in der Todeszelle saß und kurz vor seiner Hinrichtung noch mal mit einem Pfarrer sprechen durfte, sagte, ich brauche keinen Pfarrer. Schick mir Harry, ich möchte mit Harry reden. Und so hat Harry so manchen Häftling, so manchen Todeskandidaten auf seinen letzten Wegen begleitet. Als Harry gestorben war, wurde auf seinem Grabstein etwas Besonderes geschrieben. Ich habe hier diesen Grabstein, Harry Orchard, in Englisch, The Man God Made Again. Der Mann, den Gott neu machte. Der Mann, den Gott neu machte. Gott ist in der Lage, Menschen zu verändern. Gott ist in der Lage, aus einem Serienmörder, aus einem Verbrecher, der sich keine Skrupel gemacht hat, einen neuen Menschen zu machen. Gott ist in der Lage, Menschen zu verändern. Und diese Botschaft ist nicht neu. Diese Botschaft finden wir in der Bibel immer wieder. Und wenn Sie viele Details aus diesem Bibelseminar vergessen, möchte ich Sie bitten, dass Sie das eine nicht vergessen. Und wir haben uns bemüht, von Abend zu Abend Ihnen das Bild eines Gottes darzustellen, der Menschen verändern kann. Ein Gott, der dann anfängt, wenn Menschen mit ihrer Hoffnung am Ende sind. Ein Gott, der uns eine echte, tiefe Beziehung mit ihm schenken möchte. Und die Bibel beschreibt uns auch Menschen, die genau das erlebt haben. Da lese ich im Johannesevangelium, und wir wollen das miteinander aufschlagen, im Johannesevangelium, Kapitel 3. Und wer jetzt an dieser Stelle noch keine Bibel hat und noch eine Bibel braucht, bitte einfach die Hand strecken. Wir haben noch Bibeln da. Und es ist gut, wenn wir diese Texte miteinander lesen. Johannesevangelium, Kapitel 3. Das ist im Neuen Testament, die Seite 109. Diese Geschichte beginnt im ersten Vers mit der Beschreibung: Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer der Oberen, einer von den Oberen der Juden. Nikodemus, was war er für ein Mann? Nikodemus heißt es hier, er war ein Pharisäer, das heißt, er war ein Mann, der sich ganz genau, minutiös an die Regeln gehalten hat. Wir müssen verstehen, dass die Pharisäer ganz viele Regeln hatten, um es Gott besonders recht zu machen, so meinten sie. Sie dachten sich, je mehr Regeln wir befolgen, desto zufriedener ist Gott mit unserer Leistung. Und in diesem Gedankengut ist Nikodemus groß und alt geworden. Und er war einer von ihnen und er hat es weit gebracht. Er gehörte zum Hohen Rat der Juden. Und das war so die höchste jüdische Instanz. Er war ein angesehener Mann. Aber irgendwie spürte er, dass ihm etwas fehlte. Irgendwo spürte er, dass er zwar alle Regeln so genau hielt, dass es kaum jemand mit ihm aufnehmen konnte, sonst wäre er nicht im Hohen Rat gelandet, aber irgendwie spürte er in seinem Herzen eine Leere, die all diese Regeln, an die er sich hielt, nicht ausfüllen konnten. Und dann hörte er von Jesus. Er hörte von den Wundern, die Jesus tat. Er hörte die Predigt von Jesus und er merkte, dieser Jesus, der hat etwas, was mich in meinem Herzen trifft. Ich verstehe es noch nicht, aber irgendwie trifft das, was dieser Jesus sagt, mich im Herzen. Und so beschreibt uns der Bericht, dass Nikodemus in der Nacht zu Jesus ging. Warum in der Nacht? Damit ihn keiner sieht. Also das war jetzt kein öffentliches, mutiges Bekenntnis. Jesus, ich gehöre jetzt zu dir und alle dürfen es wissen. Er kam in der Nacht zu Jesus und Jesus schickt ihn nicht weg. Er sagt nicht, Heuchler, komm doch tagsüber zu mir, wenn du was möchtest. Das fasziniert mich an Jesus. Manchmal haben wir nicht den Mut, uns öffentlich zu ihm zu bekennen. Und wir kommen zu ihm mit Zweifeln, mit Fragen. Das, was Jesus am wichtigsten ist, nicht wann wir kommen oder wie wir kommen, sondern dass wir kommen. Und Jesus schickt ihn nicht weg. Jesus sieht in seinem Herzen eine Frage. Und Nikodemus kommt bei Nacht und sagt, Jesus, Meister, wir wissen, du bist ein großer Lehrer, von Gott gesandt. Und Jesus, er blickt hinter diese Worte. Und er sieht diesen Mann an, er schaut ihm in die Augen. Und er schaut ihn in sein Herz und sieht, was sein Problem ist. Er spürt diese innere Leere, trotz aller religiösen Pflichten, die er erfüllte. Er war an jedem Sabbat-Gottesdienst dabei. Hat oft vorgelesen, wie ein richtiger Pharisäer das tat. Hat viele Bibeltexte auswendig gekonnt. Aber er spürte eine Leere in seinem Herzen, die alle Formalitäten dieser Welt nicht füllen konnten. Und Jesus sagt ihm, und wir lesen das hier in Vers 3, Jesus schaut ihm in die Augen und sagt ihm auf den Kopf zu, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das heißt, er sagt Nikodemus, ich weiß genau, was dein Problem ist. Ich weiß genau, wie es dir geht. Nikodemus, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, wirst du nicht ins Reich Gottes kommen. Alle deine Regeln, alle deine Formalitäten, deine religiösen Leistungen, die dir so wichtig sind, die werden dich nicht in den Himmel bringen. Nikodemus, er versteht es nicht. Er sagt, von Neuem geboren? Ich bin schon so alt, soll ich wieder in den Leib meiner Mutter gehen? Jesus, das geht doch nicht. Und Jesus sagt ihm, und er bringt es nochmal auf den Punkt, er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Und übrigens, jedes Mal, wenn Jesus sagte, wahrlich, wahrlich, im Im Griechischen ist das Amen, Amen. Dann meinte, drückte Jesus etwas ganz Besonderes aus. Etwas ganz Besonderes. Er sagte, Nikodemus, ich sage dir, es sei denn, dass jemand, und übrigens Nikodemus, dieser jemand, der meint auch dich. Dieses Wort jemand meint auch dich. Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Du möchtest gerettet werden, Nikodemus? Dann musst du von Neuem geboren werden. Du musst geboren werden aus Wasser und aus Geist. Deine frommen äußeren Formen werden dich niemals in den Himmel bringen. Du brauchst einen Neuanfang. Und das war für Nikodemus schwer zu schlucken. Moment mal, Jesus, du meinst, ich muss ganz von vorne anfangen, nochmal zurück auf Start? Meinst du wirklich, dass all meine Leistungen, all meine Verdienste nicht wenigstens ein bisschen dazu beitragen können, dass ich in den Himmel komme? Du meinst, ich muss ganz von vorne anfangen? Stellen Sie sich vor, Sie bauen ein Haus und Sie geben sich richtig Mühe, dass Ihr Haus richtig gut aussieht, besser als das vom Nachbarn. Und dann kommen die Behörden, und so, um den Bau abzunehmen. Und er sagt, es tut mir leid, das Fundament, das können wir so nicht lassen. Sie müssen das Haus abreißen, das Fundament neu legen und dann neu bauen. So ungefähr ging es dem Nikodemus. Er sagte, Jesus sagte, du musst neu geboren werden aus Wasser und aus Geist. Was bedeutet Wasser? Du musst neu geboren werden aus Wasser. Das ist die Taufe. Und aus Geist? Es ist der Heilige Geist. Das heißt, es ist nicht das Untertauchen in das Wasser, was dein Problem löst. Die Taufe ist wichtig und wir werden heute noch mehr darüber nachdenken. Aber du musst mit Wasser und Geist getauft werden. Und wir haben gestern über den Heiligen Geist geredet. Wann werde ich mit dem Heiligen Geist erfüllt? Ganz einfach. Wenn ich mich Jesus ganz hingebe, wenn ich ihm mein Herz völlig übergebe, wenn Jesus in meinem Herzen wohnt, bringt er den Heiligen Geist mit sich. Aber Nikodemus hatte ein Problem. Er war ein Pharisäer, er war angesehen. Soll er sich so demütigen und sich taufen lassen? Und er fragt ihn, und wir lesen das hier in Vers 9, Nikodemus fragt, wie soll das geschehen? Wie soll ich von Neuem geboren werden? Was muss ich tun, um von Neuem geboren zu werden? Und Jesus bringt es auf den Punkt. Und ich überspringe ein paar Verse und lese in Vers 14 weiter. Jesus sagt, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Was ist das für eine Geschichte? Damals beim Volk Israel finden wir eine Geschichte in den 5 Büchern Mose, dass das Volk Israel mal wieder gegen Gott rebelliert hat. Sie konnten 2 Dinge, und zwar sehr gut. Sie konnten sehr gut von Gott abfallen und gegen ihn murren. Und das taten sie immer im Wechsel. Es gab kaum eine Zeit, von der wir lesen, dass sie Gott wirklich treu waren. Und wenn es mal eine Zeit gab, dann hat sie nicht lange gehalten. Und einmal hat Gott gesagt, okay, ihr murrt schon wieder gegen mich. Ich ziehe jetzt meine schützende Hand zurück. Und es kamen giftige Schlangen in das Lager und bissen die Menschen, sodass sie starben. Und das Volk schrie zu Gott, lieber Gott, hilf uns wieder. Und Gott sagt zu Mose, wir machen Folgendes. Richte eine Schlange auf. Sie wurde an einem großen Pfahl aufgerichtet und jeder, der auf dieser Schlange schaute, wurde gesund. Was musste jemand tun, um auf diese Schlange schauen zu können? Was musste er? Er musste gehorchen und er musste vertrauen. Und ich stelle mir vor, wie damals ein Mann in seinem Zelt lag, gebissen von einer Schlange und vielleicht kommt sein Sohn zu ihm oder seine Tochter und sagt, Papa, der Mose hat die Schlange aufgerichtet. Du musst nur hinschauen und du wirst gesund. Komm, ich trage dich raus. Komm, ich helfe dir, dass du die Schlange anschauen kannst. Ach, lass mich in Ruhe. Wie soll das funktionieren? Jesus sagt, Nikodemus, genauso wie ein Mensch damals sich entscheiden musste zu vertrauen und seine eigene Agenda beiseite zu setzen, genauso musst du auf mich schauen. Und Jesus sagt hier, in Vers 14, so muss der Menschensohn erhöht werden. Und es meint, Jesus soll am Kreuz aufgerichtet werden, erhöht werden. Vers 15, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Das heißt, was der Nikodemus sagt, ist, Nikodemus, sei bereit, deinen Stolz beiseite zu stellen. Schau auf mich. Wer damals auf diese aufgerichtete Schlange schaute, der bekannte damit Gott, ich bin am Ende. Ich habe kein Mittelchen mehr, mit dem ich mich retten könnte. Ich bin von einer giftigen Schlange gebissen worden. Ich bin am Ende, ich kann nicht mehr. Und genau das ist der Punkt. Jesus sagt, Nikodemus, du musst an diesen Punkt kommen, wo du sagst, ich bin am Ende. Ich bin bankrott. Ich hänge fest, ich komme nicht mehr weiter. Ich stecke in der Sackgasse. Ich stecke im Sumpf. Je mehr ich strampele, desto tiefer sinke ich. Ich komme nicht weiter. Nikodemus, bist du bereit zuzugeben, dass du bankrott bist? Bist du bereit zuzugeben, dass du dich alleine durch deine Werke nicht retten kannst? Ich glaube, dass das größte Problem, das Gott hat, uns zu verändern, und jetzt hören Sie gut zu, das größte Problem, das Gott hat, uns zu verändern, ist unser Stolz. Habe ich recht? Das größte Problem, das Gott hat, uns zu verändern, ist unser Stolz. Dass wir nicht zugeben wollen, Gott, ich bin wirklich am Ende. Ich kann mich nicht selbst retten, ich kann mir die Erlösung nicht verdienen. Für Nikodemus bedeutete die Taufe eine Demütigung. Warum? Warum? War die Taufe so neu für ihn? Wir gehen jetzt miteinander in das Matthäusevangelium. Matthäusevangelium Kapitel 3. Matthäus Kapitel 3. Und dort lesen wir etwas von einer Botschaft. Das ist im Neuen Testament Seite 5. Neues Testament Seite 5, Matthäus Kapitel 3. Dort lesen wir etwas von einem Mann, der das Volk Israel damals erschütterte, wachrüttelte. Es war Johannes der Täufer. Er predigte, er war von Gott gesandt, so beschreibt uns das die Bibel, und er predigte den Menschen, dass sie umkehren sollten, dass sie Buße tun sollten und dass sie sich taufen lassen sollten. Und wir lesen das mal miteinander. Da heißt es hier in den Versen 1 und 2, Sie können das in Ihrer Bibel mitlesen oder von der Leinwand, Matthäus 3, Verse 1 und 2, da heißt es, zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und dann heißt es hier, dieser ist es, von dem der Prophet Jesaja gesprochen hat. Das heißt, die Menschen fragten sich, was ist das für ein Mann? Ist das einer der Propheten, der wieder auferstanden ist? Wer ist dieser Mann, der hier predigt in der Wüste? Und Johannes erklärt es selbst. Dieser ist es, oder Matthäus erklärt es über Johannes, von dem der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige. Johannes der Täufer wurde als der Vorläufer von Jesus gesandt, um die Menschen vorzubereiten auf das Kommen Jesu, auf das erste Kommen Jesu. Und er predigte, tut Buße. Lasst euch taufen, zur Vergebung eurer Sünden. Und da ging zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und ganz Judäa und alle Länder am Jordan und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Also, als Jesus dem Nikodemus sagte, du musst getauft werden aus Wasser und Geist, war das nichts ganz Neues für ihn. Die Taufe kannte er, denn Johannes hatte schon eine ganze Zeit lang gepredigt. Das Problem war folgendes. Wer wurde damals getauft? Wer wurde damals getauft? Wenn jemand, ein Heide, zum Judentum übertreten wollte, dann wurde er als Zeichen dieses Übertritts getauft. Das heißt, die Heiden, die hatten es nötig. Die Heiden, die hatten es bitter nötig, getauft zu werden. Und jetzt kommt Johannes der Täufer und sagt, Moment mal, nicht nur die Heiden müssen getauft werden. Nicht nur die Heiden müssen Buße tun. Er sagt, ihr müsst Buße tun. Und für einen Pharisäer war das eine bittere Pille zum Schlucken. Und für einen Pharisäer zum Johannes zu gehen und zu sagen, Johannes, du hast recht. Ich bin ein Sünder. Ich muss Buße tun. Bitte taufe mich, damit ich Vergebung meiner Schuld bekomme. Das bedeutete, dass ein Pharisäer sich mit denen auf eine Stufe stellte, die er so sehr verachtete. Nämlich die Zöllner und die Huren, das einfache Volk. Man war ja besser als sie. Und Jesus sagt zu Nikodemus, du musst durch Wasser getauft werden. Das heißt, komm runter von deinem erhabenen Podest. Steig runter zu den einfachen Menschen. Du bist nicht besser. Bist du bereit, deinen Stolz aufzugeben, Nikodemus? Bist du bereit? Und dann lesen wir hier, dass Johannes im Jordan taufte. Im Jordan. Warum hier im Jordan? Warum im Jordan? Wir erfahren den Grund. Wir werden heute ja auch darüber nachdenken, wie die Menschen getauft wurden. Von Johannes heißt es, er taufte aber in Enon, nahe bei Salim, also im Jordan, denn es war da viel Wasser. Und sie kamen und ließen sich taufen. Also offensichtlich war es nötig, viel Wasser zu haben, damit die Menschen getauft wurden. Die Taufe, ich habe mal einen Film gesehen, da geschah das so. Da kamen die Menschen zu Johannes und Johannes hatte so eine Muschel und dann nahm so ein Schöpfer Wasser und goss es den Leuten auf den Kopf. Ich dachte, Moment mal, das habe ich in der Bibel anders gelesen. Er taufte, also dazu hätte er nicht an den Jordan gehen müssen. Ja, sondern er taufte die Menschen durch Untertauchen. Sie wurden untergetaucht, völlig, und kamen dann wieder raus, gereinigt von ihrer Schuld. So, und wie haben die Menschen reagiert? Die Bibel beschreibt uns, dass es zwei Gruppen von Menschen gab, und sie beschreibt uns, wie sie reagiert haben. Und schauen Sie sich das mal an. Und alles Volk, das ihn hörte, das Johannes den Täufer hörte, und die Zöllner, sie gaben Gott Recht und ließen sich taufen mit der Taufe des Johannes. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten verachteten, was Gott ihnen zugedacht hatte, und ließen sich nicht von ihm taufen. Wie reagierten die Menschen? Die einen sagten, du hast recht, Johannes, du hast recht. Wir müssen Buße tun. Wir haben uns von Gott entfernt. Wir laufen in die falsche Richtung. Buße tun heißt doch nichts anderes als umkehren zu Gott. Ich höre auf, vor ihm wegzulaufen. Ich drehe mich um und ich laufe zu Gott hin. Und sie gaben Gott damit recht. Und das ist für mich eine ganz wichtige Bedeutung der Taufe. Wenn wir heute Abend über die Taufe nachdenken und so manch einer, der heute hier sitzt, ist noch nicht biblisch getauft und denkt darüber nach. Wenn wir uns taufen lassen, dann geben wir Gott damit recht. Wir sagen, Gott, du hast recht, ich bin ein Sünder und du bist heilig. Ich habe versucht, auf eigenen Wegen zu gehen und es hat nicht geklappt. Gott, du hast recht. Und die anderen, die sich nicht taufen ließen, sie verachteten Gott. Und für mich ist die Taufe auch in diesem Kontext wichtig, denn die Bibel beschreibt uns einen großen Kampf zwischen Gut und Böse. Da ist Satan, der Gott immer wieder anklagt. Und wer die Geschichte von Hiob gelesen hat, der merkt, dass er auch die Menschen anklagt, die Gott treu bleiben. Er hat zu Gott gesagt, dieser Hiob, der ist dir doch nur so treu, weil du ihn bestichst. Du gibst ihm so viel Gutes, kein Wunder, dass er dir treu bleibt. Nimm alles weg, was er hat, und du wirst sehen, er wird dir absagen ins Angesicht. Jeder Mensch, der sagt, ich bin ein Sünder und ich kann mich alleine nicht retten, ich brauche die Erlösung durch Jesus Christus, gibt damit in diesem großen Kampf zwischen Gut und Böse Gott recht. Und ich sage Ihnen heute Abend, Gott sehnt sich danach, Menschen zu haben, die ihm nachfolgen, nicht weil sie irgendeinen Vorteil dadurch haben, nicht weil sie einen guten Ruf dadurch bekommen oder weil sie sich materielle Vorteile erhoffen, sondern einfach nur, weil sie Gott recht geben wollen. Gott sehnt sich nach Menschen, die sich so auf seine Seite stellen. Und Jesus sagt einmal, wenn sich Menschen zu mir bekennen, dann werde ich mich zu ihnen bekennen. Jesus sehnt sich nach Menschen, die durch ihr Leben und besonders auch durch die Taufe sich zu ihm bekennen und die nicht verachten, was Gott ihnen zugedacht hatte. Ich möchte nicht in dieser Gruppe sein. Ich möchte nicht verachten, was Gott ihnen zugedacht hat. Also Johannes der Täufer predigt, die Menschen lassen sich taufen. Und jetzt kommt der, nämlich Jesus, jetzt kommt Jesus zu ihm und Jesus hatte es am allerwenigsten nötig, getauft zu werden. Ich meine, Jesus war sündlos, oder? Jesus hatte keine Schuld. Jesus musste nicht Buße tun. Er hatte keine Schuld, von der er gewaschen werden musste. Aber wir lesen hier, zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir. Ich glaube, wir können den Johannes gut verstehen, oder? Also wenn Jesus Mensch werden würde und jetzt zu mir kommen würde und sagen würde, Michael, tauf mich, dann würde ich sagen, Moment mal, wir müssen die Rollen tauschen. Ich bin der Sünder, du bist heilig. Ich muss von dir getauft werden. Und so hat sich Johannes gefühlt. Er sagt, wie? Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde. Ich bin ein Sünder. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt geschehen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es geschehen. Und als Jesus getauft war, stieg er sobald herauf aus dem Wasser. Hier können wir auch sehen, wie Jesus getauft wurde. Ja, nicht so mit 100 Milliliter Wasser über seinen Kopf, sondern er war im Wasser drin, er wurde untergetaucht, er kam wieder raus, er kam herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohl gefallen habe. Warum hat Jesus sich taufen lassen? Er ließ sich nicht taufen, weil er gesündigt hätte. Er hat nicht gesündigt. Warum ließ er sich taufen? Warum stellte er sich auf die Stufe derer, die es wirklich nötig hatten? Auf die Stufe derer, die Sünder waren, auf die Stufe derer, die wirklich, wirklich umkehren mussten, die ein schlechtes Leben hatten. Warum hat sich Jesus mit diesen Menschen identifiziert? Ich Ich glaube, Jesus hat es getan, um uns ein Vorbild zu hinterlassen. Ist er nicht gerade deswegen Mensch geworden? Wurde er nicht gerade deswegen ans Kreuz genagelt? Ließ er sich nicht gerade deswegen behandeln wie der schlimmste aller Sünder, weil er sich mit uns identifiziert hat? Jesus hatte es nicht nötig. Er hat das getan für uns. Er hat das getan, um uns ein Vorbild zu hinterlassen. Und damit wir sehen, wie wichtig die Taufe ist. Wenn wir uns mal über die Art der Taufe Gedanken machen. Wir haben jetzt gerade gesehen, dass Johannes die Menschen im Jordan getauft hat. Sie wurden völlig untergetaucht, sie kamen raus aus dem Wasser und ihre Sünde war abgewaschen. Wenn wir uns mal anschauen, wie denn Menschen im Laufe der Jahrhunderte getauft wurden, dann sehen wir, dass noch viele Jahrhunderte nach den ersten Christen Menschen durch Untertauchen getauft wurden. Wir haben hier ein Baptisterium in Ephesus, ja, so ein großes Taufbecken, da wurden die Menschen untergetaucht. Wir haben das hier nochmal in Philippi, so ein riesiges Taufbecken, die Menschen wurden untergetaucht. Wir haben hier den schiefen Turm von Pisa und daneben so eine Kirche und in dieser Kirche, in diesem Baptisterium in Pisa, finden wir auch ein riesiges Taufbecken, die Menschen wurden untergetaucht. Wir finden das in Russland, in Moskau, da haben wir auch das Bild, dass der russische Zar, Wladimir der Große, durch Untertauchen getauft wurde. In ganz Europa gibt es Dutzende solcher Kirchen und Kathedralen, die deutlich machen, noch viele Jahrhunderte nach Jesus wurden die meisten Menschen durch Untertauchen getauft. Und die Frage ist, Die Frage ist, wann kam denn das auf? Ich habe heute mal in meinem schlauen Lexikon nachgeschaut, im Brockhaus, ja, 26 Bände, ein gutes Werk, und ich habe mal versucht, herauszufinden, was sagen denn die über die Taufe? Und da habe ich folgenden Satz gefunden. Da heißt es, in der frühen Kirche wurde die Taufe nach vorangegangenem Taufunterricht als Erwachsenentaufe vollzogen. Das heißt, was kam zuerst? Der Taufunterricht. Und dann geschah die Taufe als Erwachsenentaufe, nachdem die Menschen eine Entscheidung getroffen haben, das, was sie gehört haben, in diesem Taufunterricht anzunehmen. Seit dem 3. Jahrhundert setzte sich zunehmend die Kindertaufe oder die Säuglingstaufe durch. Das heißt, so wie sich andere Dinge im Nachhinein verändert haben, wurde später auch die Taufe verändert. Und wie ist das geschehen? Es begann letztlich mit einer Lehre, die unter anderem von einem Kirchenvater namens Augustin sehr geprägt wurde. Und das ist die Lehre der Erbsünde. Diese Lehre der Erbsünde sagt, ein kleines Baby, das geboren wird, hat die Schuld von Adam. Ja? Also das kleine Baby, es wird geboren, es kommt raus und ist schon schuldig. Es trägt die Schuld von Adam. Ist das biblisch? Ist das biblisch? Moment mal, wessen Schuld trage ich? Meine eigene Schuld. Wenn ich sündige, dann ist es meine Schuld. Wenn ein anderer sündigt, ist es nicht meine Schuld. Die Bibel sagt, dass wir sehr wohl unter den Folgen der Sünde Adams leiden. Aber sie sagt nicht, dass wir seine Schuld tragen. Aber das wurde angenommen und das kleine Baby war also schuldig und erst mit der Taufe wurde diese Schuld weggewaschen. Das heißt, es war riskant, 10, 20 Jahre zu warten, bis der Mensch getauft wurde, denn wenn er in dieser Zeit starb, landete er in der Hölle. So glaubte man. Und so wurde die Taufe immer weiter vorgezogen, immer früher und irgendwann sagte man sich, und das war ein Prozess, der ging über viele, viele Jahrzehnte, Jahrhunderte, irgendwann sagte man sich, lass uns doch die Babys gleich taufen, denn sonst gehen sie verloren, wenn sie nicht getauft sind. Auf diese Weise entstand die Säuglingstaufe. Und erst auf dem Konzil zu Ravenna, erst 1311, wurde offiziell das Besprengen von Babys als Taufform anerkannt. Also es war ein Prozess, der hat lange gedauert. Ich finde es interessant, wenn Menschen manchmal versuchen, aus dem Neuen Testament die Säuglingstaufe herauszulesen. Ganz ehrlich, man kann sie nicht herauslesen. Wenn man sehr viel Fantasie hat, dann kann man sie vielleicht hineinlesen. Aber man kann sie nicht herauslesen. Sie steht nicht drin, weil sie erst Jahrhunderte später kam. Das heißt, ich kann nicht etwas im Neuen Testament finden, das im ersten Jahrhundert geschrieben wurde, und etwas suchen, was es erst ab dem dritten Jahrhundert gab. Es passt nicht. Ich muss schon sehr kreativ mit Bibeltexten umgehen, um die Säuglingstaufe im Neuen Testament zu finden. Sie ist nicht zu finden. Was ist eigentlich die Bedeutung der biblischen Taufe? Warum ist sie wichtig? Paulus, er drückt es im Römerbrief so aus. Und er vergleicht jetzt die Taufe, dieses Untertauchen und wieder herauskommen, er vergleicht das jetzt mit dem, was Jesus für uns getan hat, als er gestorben ist und als er wieder auferstanden ist. Er sagt, wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? Das heißt, das Untertauchen, also das Begrabenwerden, symbolisiert den Tod Jesu. So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das heißt, die Taufe symbolisiert den Tod Jesu und seine Auferstehung. Viele sagen heute, wir halten den Sonntag als Gedenken an seine Auferstehung. Gut, das ist gut, wenn wir an seine Auferstehung denken, aber ich denke, wir sollten das Denkmal benutzen, das er selber eingesetzt hat. Wenn wir an die Auferstehung gedenken wollen und dieses Denkmal möglichst oft haben wollen, wissen Sie, was wir machen sollen? Ganz oft rausgehen zu den Menschen von Jesus erzählen, ihnen die Bibel erklären, damit viele getauft werden und mit jeder Taufe feiern wir die Auferstehung Jesu. So feiert man die Auferstehung Jesu und ich denke, wir sollten es Jesus überlassen, das Denkmal seiner Auferstehung auszusuchen, oder? Er hat gesagt, der Sabbat ist belegt, Schöpfung, Erlösung. Zur Auferstehung, zum Gedenken an meine Auferstehung nehme ich die Taufe. Ich glaube, Jesus hat das Recht, dieses Denkmal auszusuchen. Die Taufe ist aber auch wie eine Hochzeit. Wann ist ein Paar bereit zu heiraten? Ja, sind Sie dann schon bereit? Sie müssen sich kennen. Wie gut müssen Sie sich kennen? Gut? Wie gut? Sehr gut. Sie müssen sich vertrauen. Okay, zwei Menschen lernen sich kennen. Okay, ist ganz einfach. Sie lernen sich kennen, es ist Sympathie da, es entsteht Liebe zueinander und irgendwann sagen sie, so jetzt weiß ich alles über dich, jetzt können wir heiraten. Ist es so? Ha. Man lernt doch so viel nach der Hochzeit kennen. Ich kenne dich gut genug, um zu wissen, dass ich dich liebe und dass ich dir vertraue und dass ich mein Leben mit dir führen möchte. Ich weiß noch nicht alles und du weißt auch noch nicht alles über mich. Wir werden noch viele Sachen aneinander entdecken, aber wir wollen diesen Weg gemeinsam gehen. Wann ist ein Mensch bereit für die Taufe? Ist er dann bereit, wenn er alles über Jesus weiß? Wenn er ganz viele Bibeltexte auswendig kennt? Vielleicht 1000 Bibeltexte? Sollten wir das als Messlatte nehmen? Für die Taufe, wann ist ein Mensch bereit für die Taufe? Wenn er sagen kann, Jesus, ich kenne dich so gut, um zu wissen, dass ich nicht mehr ohne dich leben möchte. Ich kenne dich so gut, um zu wissen, dass ich dir vertrauen kann. Ich möchte mein Leben nicht mehr ohne dich leben. Ich entscheide mich, dir nachzufolgen. Und die persönliche Entscheidung für Jesus Christus, die lässt sich vergleichen mit der Verlobung. Die Taufe ist die Hochzeit. Und die Taufe ist, so wie die Hochzeit, ein öffentliches Bekenntnis ist. Wir gehören jetzt zusammen. So ist die Taufe ein öffentliches Bekenntnis. Haben Sie schon mal eine Hochzeit von einer Hochzeit gehört, wo beide gesagt haben, komm, wir machen das heimlich und keiner darf es wissen? Auch hinterher sagen wir keinem, dass wir geheiratet haben. Das ist unser Geheimnis, nur wir zwei. Das macht keinen Sinn, oder? Bei einer Hochzeit bekennen wir doch nach außen, wir zwei gehören zusammen und unsere Beziehung steht unter einem besonderen Schutz, unter dem Schutz Gottes. Durch die Taufe bekenne ich öffentlich, ich gehöre zu Jesus. Ich schäme mich nicht, zu Jesus zu gehören. So viele Menschen schämen sich. Sie sagen, ja, ich glaube ja schon, aber zu laut möchte ich das nicht bekennen. Die Taufe ist das öffentliche Bekenntnis. Ich schäme mich meines Glaubens an Jesus nicht. Ich gehöre zu ihm. Und wenn ich genug über ihn weiß, ich weiß so viel über ihn, dass ich mit ihm leben möchte. Wann ist ein Mensch bereit für die Taufe? Die Bibel nennt uns drei Voraussetzungen für die Taufe. Aber wir werden uns die Bibeltexte gleich anschauen. Das erste ist die Reue. Das heißt, ein echtes Bereuen der Sünde. Kann ein Baby das tun? Funktioniert nicht. Das zweite ist Glaube. Jesus als persönlichen Erretter und Herrn annehmen. Eine persönliche Entscheidung treffen. Kann ein Baby das tun? Offensichtlich auch nicht. Das dritte, die Lehre Jesu verstehen. Die Unterweisung ist die Grundlage des biblischen Glaubens. Das sind die drei Voraussetzungen der Taufe, die ich in der Bibel entdecke. Schauen wir uns das mal an. Wir haben schon in der letzten Woche, am Mittwoch war es, haben wir schon über diese Pfingstpredigt von Petrus nachgedacht. Und er hat gesagt, als er gepredigt hat, hieß es, es ging ihnen durchs Herz. Und sie sprachen, was sollen wir tun? Und jedes Mal, wenn Gott uns anspricht, dann kommt in unserem Herzen die Frage, was sollen wir tun? Denn jedes Mal, wenn Gott uns anspricht, dann möchte er uns bewegen zum Handeln. Und so war es damals. Was sollen wir tun? Petrus sprach, und jetzt kam, hier haben wir die Voraussetzung, tut Buße und dann jeder von euch lasse sich taufen. Auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Ganz klar, was kommt zuerst, die Taufe oder die Buße? Die Buße ist eine Voraussetzung. Buße heißt, es tut mir leid, Gott, was ich getan habe. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe, dass ich eigene Wege gegangen bin. Herr, es tut mir leid, ich drehe um zu dir. Das ist Buße. Petrus sagt, tut Buße und jeder von euch, also nicht ein paar von euch, jeder von euch lasse sich taufen. Und die nun sein Wort annahmen, das heißt, haben wir die nächste Voraussetzung, sie nahmen sein Wort an und was geschah? Sie ließen sich taufen. Vor der Taufe kam die Annahme des Wortes, die Annahme der Lehre Jesu. Und es wurden an jenem Tag 3000 Menschen hinzugefügt. Hinzugefügt wozu? Die Bibel sagt, jeder, der getauft wurde, wurde zur Gemeinde hinzugefügt. Und Jesus sagt in seinem Missionsbefehl, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und wie ist das mit der Säuglingstaufe? Wenn wir gerade sagen, das sind so die Voraussetzungen für die Taufe, nämlich Buße, Glaube und die Unterweisung in der Lehre Jesu. Was ist dann mit der Säuglingstaufe? Genau genommen, ist das Besprengen von Säuglingen im biblischen Sinne keine Taufe. Denn das Wort für Taufe, das griechische Wort für Taufe, bedeutet so viel wie untertauchen. Ja, nicht besprengen, untertauchen. Und es ist keine persönliche Entscheidung. Das Kind wurde nicht gefragt, möchtest du getauft werden? Das Kind wurde nicht gefragt. Aber eine Grundvoraussetzung der biblischen Taufe ist eine eigene, mündige Entscheidung für Jesus. Da entscheidet nicht jemand für mich, ich darf alleine entscheiden. Ich darf alleine entscheiden. Aber was ist, wenn Eltern ihre Kinder zur Taufe bringen und sagen, Gott, ich bitte dich so sehr, dass du mein Kind segnest. Hört Gott dieses Gebet? Natürlich, natürlich. Jesus hat niemals Menschen zurückgewiesen, die gesagt haben, Herr, bitte segne mein Kind. Segne mein Kind. Jesus hat sie niemals zurückgewiesen. Und ich bin sicher, wenn Eltern ihr Baby zur Kindertaufe bringen und den ehrlichen Wunsch auf ihrem Herzen haben, Herr, segne bitte dieses Kind, dann wird sich Gott nicht die Ohren zuhalten und sagen, es tut mir leid, das ist die falsche Form. Gott hört dieses Gebet und er segnet dieses Kind. Aber wissen Sie, wohin dieser Segen führt? Dieser Segen geht vielleicht über das hinaus, was die Eltern gedacht haben. Denn dieser Segen Gottes wird daran führen, dass die Kinder größer werden, von ihm lernen, die Bibel studieren, die Taufe entdecken und sich eines Tages selber taufen lassen. Das ist der Segen Gottes. Jesus hat es geliebt, wenn Mütter ihre Kinder zu Jesus gebracht haben. Jesus hat es geliebt. Und Jesus hat die Mütter niemals weggeschickt. Und diese Kindersegnung ist biblisch. Ja? Wir haben 4 Kinder. Und wir haben all unsere 4 Kinder ein paar Wochen nach ihrer Geburt in der Gemeinde segnen lassen. Wir haben Gott gebeten, dass er unsere Kinder segnet und führt. Und das ist biblisch. Und unsere Kinder stehen unter dem Schutz Gottes, unter dem Segen Gottes. Jetzt, was geschieht, wenn wir getauft sind? Und wir haben gerade diese Texte gelesen. Das erste ist, meine Sünde wird mir vergeben. In ganz besonderer Weise wird meine Schuld weggewaschen. Das zweite, wir empfangen neue geistliche Kraft. Wir haben gelesen, dass wir, wenn wir getauft werden, die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Die Kraft des Heiligen Geistes, das ist die Kraft, das Leben zu führen, zu dem Gott uns berufen hat und den Versuchungen Satans zu widerstehen. Und das Dritte, wir werden in die Familie Gottes adoptiert. Wir werden aufgenommen in die Familie Gottes. Durch die Taufe drücke ich aus, dass Jesus, der auferstandene Jesus, in der Mitte meines Lebens sein soll. Durch die Taufe drücke ich aus, Jesus, ich habe genug von dir gelernt, um zu wissen, dass ich mit dir leben möchte. Es gibt noch so viel mehr zu lernen, so viel mehr. Denn wann haben wir aufgehört, genug? Wann haben wir genug von Jesus gelernt? Wir werden die ganze Ewigkeit mehr von Jesus lernen und immer neue Sachen entdecken. Aber ich sage, Herr, ich habe genug gelernt, um zu wissen, dass ich mein Leben mit dir führen möchte. Ich habe genug gelernt, um zu verstehen, dass du für meine Schuld gestorben bist. Ich habe genug gelernt, um zu verstehen, dass du auferstanden bist am dritten Tag. Ich habe genug gelernt, um zu verstehen, dass du eines Tages wiederkommst. Ich habe genug gelernt, um zu wissen, dass ich nicht mehr ohne dich leben möchte. Wenn ich das auf meinem Herzen habe, dann bin ich bereit für die Taufe. Das heißt, die Taufe ist nicht die Belohnung für 40 Jahre treue Gemeindemitgliedschaft. Ja? Sonst würden wahrscheinlich nur Rentner getauft werden. Sondern die Taufe ist der Anfang, so wie die Hochzeit der Anfang des Zusammenlebens ist, relativ am Anfang wenigstens. Und so viel danach noch kommt, so steht die Taufe am Anfang. Ich muss also nicht perfekt sein. Ich muss nicht jede biblische Lehre bis ins Detail verstanden haben. Wenn ich genug verstanden habe, um zu wissen, ich möchte mit Jesus leben und ich weiß, in welche Gemeinde ich getauft werden möchte, dann bin ich bereit für die Taufe. Also, die Taufe bedeutet nicht, dass sie perfekt sind, sondern dass sie entschieden sind, Jesus nachzufolgen. Und die Taufe schenkt uns eine neue Richtung im Leben, eine neue Freiheit, eine neue geistliche Kraft. Und die Taufe drückt Verbindlichkeit aus. Die Taufe sagt, ich möchte Jesus nicht nur mal ausprobieren, sondern ich möchte verbindlich mit Jesus leben. Ich bin ein Christ und jeder darf es wissen. Ich schäme mich meines Glaubens nicht. Und ich möchte nicht, dass mein Stolz mir im Weg steht. Die Bibel berichtet uns eine faszinierende Geschichte von einem mächtigen Mann, einem Finanzminister, wir können das nachlesen in Apostelgeschichte Kapitel 8, einem Finanzminister, der nach Israel kam, um Gott anzubeten. Irgendwie, irgendwo hatte er von diesem Gott gehört. Und er hatte sich entschieden, diesen Gott kennenzulernen und diesem Gott nachzufolgen, so gut er ihn verstand. Und so kam er nach Jerusalem, wollte Gott anbeten. Als Ausländer durfte er nicht in den Tempel. Er musste an der Mauer stehen bleiben. Er durfte nicht hinein. Aber dort betete er Gott an. Und irgendjemand drückte ihm eine Rolle in die Hand, eine Schriftrolle. Und er machte sich auf den Weg nach Hause. Und es war ein langer Weg. Das waren so von Jerusalem bis Äthiopien, wo er herkam, so mal eben locker 2000 Kilometer. Ja, das waren bei strammem Tempo 14 Tage. Ein Weg. Also er war lang unterwegs. Und so hatte er viel Zeit zu lesen. Und er las, aber er verstand nicht. Und Gott sah diesen Mann. Er sah, dieser Mann hat eine Frage. Er versteht nicht, aber er möchte verstehen. Und er ist reif für eine Entscheidung. Und er sagt, Philippus, geh hin zu ihm. Und erklär es ihm. Und dann heißt es hier, da lief Philippus hin. Philippus, einer der Diakone, die in der Apostelgeschichte gewählt wurden. Er lief hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las. Das heißt, er las etwas aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Und er fragte, verstehst du auch, was du da liest? Gute Frage, oder? Verstehst du auch, was du da liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Ganz ehrlich, das Ideal ist, dass wir die Bibel nehmen und alles selbst verstehen. Aber wie gut, dass Gott uns auch Menschen in den Weg stellt, die uns helfen können, ein Stückchen auf dem Weg. Wir sollen nicht glauben, weil ein anderer es uns erzählt. Wir sollen glauben, weil wir es lesen. Aber immer in der Bibel finde ich, dass Gott Menschen gebraucht hat, um anderen Menschen ein Stückchen auf diesem Weg weiterzuhelfen. Und dann haben sie geglaubt, nicht weil der Mensch es gesagt hat, sondern weil es im Wort steht. Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Philippus aber tat seinen Mund auf, lesen wir weiter, und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Das heißt, er sagte, Philippus, das, was du da gelesen hast in Jesaja, das bezieht sich auf Jesus Christus. Jesus, wer ist Jesus? Und erzählt ihm die ganze Geschichte von Jesus. Von seiner übernatürlichen Geburt, von seiner Taufe, seinem Wirken, seiner Lehre, seinem Tod am Kreuz, seiner Auferstehung. Und irgendetwas beginnt in diesem Mann. In seinem Herzen reift eine Entscheidung. Und er sagt, siehe, das Wasser. Sie kommen gerade an einem Wasser vorbei. Und er sagt, siehe, das Wasser. War es ein Fluss oder ein Teich? Wir wissen es nicht. Was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Und dann heißt es hier, und er ließ den Wagen halten und die beiden stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Und wir sagen, war das nicht ein bisschen schnell? Ich meine, hätte er sich vielleicht nicht doch nochmal eine zweite Meinung einholen sollen? Oder hätte er nicht vielleicht doch wenigstens ein Jahr den Gottesdienst besuchen müssen, um zu beweisen, dass er es wirklich ernst meint? Wir müssen eines verstehen. Ganz am Anfang war dieser Mann ja nicht. Er glaubte schon an den Schöpfergott. Er glaubte an den Gott Israels. Er hatte viel gelernt. Was ihm noch fehlte, war Jesus. Und diese Botschaft, die bekam er jetzt von Philippus. Und sein Herz brannte und er sagte, was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Er war von Jesus ergriffen. Er war von Jesus fasziniert. Er wollte einfach mit Jesus leben, Punkt aus. Und er sagte, das Wasser, kann ich getauft werden? Ich möchte nicht mehr ohne Jesus leben. Und so heißt es hier, als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, da haben wir schon wieder, sie kamen aus dem Wasser herauf, entrückte der Geist des Herrn in Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Er zog seine Straße fröhlich. Was hat ihm diese Freude gegeben? Was hat diesem Mann diese Freude gegeben? Philippus war nicht mehr da, er wurde sozusagen weggebeamt. Und er machte sich auf den Weg und er zog seine Straße fröhlich. Wenn wir uns entscheiden, Jesus nachzufolgen, dann dürfen wir fröhlich sein. Was schenkt uns Gott, wenn wir uns taufen lassen? Er schenkt uns die Vergebung unserer Schuld. Er schenkt uns den Zuspruch, dass wir Kinder Gottes sind. So wie Jesus die Stimme des Vaters gehört hat aus dem Himmel. Das ist mein lieber Sohn. So spricht auch Gott. Nicht in einer hörbaren Stimme, die wir aufnehmen könnten. Aber er spricht zu uns, in unser Herz hinein, wenn wir uns taufen lassen. Mein Kind, du bist mein Kind. Ich bin so froh, dass du dich zu mir bekennst, dass du dich nicht schämst, an mich zu glauben. Ich bin so froh, dass du dich auf meine Seite stellst. Und wenn wir dann aus dem Wasser kommen, bekommen wir Freude. Ich kann mich noch so gut an meine eigene Taufe erinnern. Schon ein paar Jährchen her. Ich habe 1993 die Bibel kennengelernt, Christus kennengelernt. Dann hat es über ein Jahr, anderthalb Jahre gedauert, bis meine Entscheidung klar war, ich möchte nicht mehr ohne Jesus leben. Ich möchte nicht mehr ohne Jesus leben. Ich habe damals so viel versucht, um irgendwie mit meinem Leben die Erfüllung zu finden in meinem Leben. Ich habe erzählt, ich habe mich bei den Fallschirmspringern gemeldet, weil mir so wichtig war, was meine Freunde von mir denken. Und ich kann mich noch sehr gut an meinen ersten Sprung erinnern. Wir sind aus einem Hubschrauber hinten die Klappe runter, aus 400 Meter runtergelaufen, runtergesprungen. Ich werde den Moment nie vergessen. Und dann ging diese Kappe über mir auf und plötzlich geschah etwas in mir. Plötzlich wurde mir bewusst, wie kostbar und wunderbar mein Leben ist. Und ich habe da oben gebetet. Ich habe gesagt, Gott, ich danke dir für mein Leben. Und in dieser Zeit ist in meinem Herzen die Entscheidung gereift, ich möchte getauft werden. Ich möchte nicht mehr so leben, als wenn ich dich nicht kenne. Und ich möchte nicht tun, als wenn ich dich nicht kenne. Und dann wurde ich getauft und ich kann mich noch so gut erinnern, wie es war und mit welcher Freude ich aus dem Wasser kam. Diese Freude, ja, ich gehöre zu dir und ich möchte nicht mehr ohne dich leben. Es ging in meinem Leben nicht immer nur bergauf seitdem, auch nicht in meinem geistlichen Leben. Es gab auch Krisen. Aber eins kann ich ganz ehrlich sagen, es gab nicht einen einzigen Tag, nicht einen einzigen Tag, an dem ich bereut habe, diese Entscheidung für Jesus getroffen zu haben. Und Jesus, er lädt uns ein. Jesus ließ sich taufen, weil wir es nötig haben. Er ging ans Kreuz, weil wir die Vergebung nötig haben. Und er ist auferstanden, um uns eine Zukunft zu geben. Wenn wir uns taufen lassen, dann bekennen wir, Jesus, das, was du getan hast, das möchte ich für mich persönlich annehmen. Und heute Abend möchte ich eine Einladung aussprechen. Ich weiß, dass so mancher heute hier sitzt, der sich schon entschieden hat, sich taufen zu lassen. Und heute ist ein so schöner Moment, ein feierlicher Moment, wo wir für die beten möchten, die sich schon für die Taufe entschieden haben. Und ich möchte an der Stelle diejenigen, die in ihrem Herzen diese Entscheidung schon getroffen haben, ich möchte sie einladen, hier zu einem besonderen Gebet nach vorne zu kommen. Vielleicht sitzt du heute aber auch hier. Du sagst, ich habe diese Entscheidung noch nicht fest getroffen, aber das, was ich heute gehört habe, das hat in meinem Herzen gewirkt. Und irgendwie ist mir klar geworden, ich möchte nicht ohne Jesus leben. Ich habe noch manches zu lernen, aber ich möchte mich vorbereiten auf die Taufe. Und wenn du heute sagst, eigentlich ist es genau das, was ich auf meinem Herzen habe. Ich weiß noch nicht, wann ich getauft werde, aber ich weiß, mein Leben mit Jesus soll verbindlich sein. Ich möchte wirklich mit ihm leben. Wenn dich das trifft, dann möchte ich dich auch einladen, nach vorne zu kommen. Es ist ein so wichtiger Moment, dass wir füreinander beten. Und ich möchte euch ermutigen. Aber vielleicht sitzt du heute auch hier und du sagst, ich bin schon lange getauft worden. Aber irgendwie spüre ich, dass ich mich in meinem Herzen von Jesus entfernt habe. Und du sagst, ich würde heute gerne das, was ich durch meine Taufe bekannt habe, erneuern. Ich möchte es bekennen. Ich möchte Jesus aufs Neue sagen, Herr, ich möchte wieder ganz nah bei dir sein. Ich möchte auch Dinge in meinem Leben verändern. Wenn dich das heute trifft, dann möchte ich dich einladen, mit nach vorne zu kommen. Ich möchte einfach einen Moment still sein und dir Gelegenheit geben, wenn du dich in deinem Herzen angesprochen fühlst, zu diesem Gebet hier nach vorne zu kommen. Jeder von euch ist so einzigartig. Jeder von euch hat eine einzigartige Geschichte mit Gott. Und jeder von euch ist Gott so besonders. Wisst ihr das? Ich freue mich, euch zu sehen. Aber wisst ihr, dass Jesus sich noch viel mehr freut? Und dass Jesus sich freut auf diese gemeinsame Zeit mit euch? Als Mike und ich geheiratet haben, haben wir uns so sehr gefreut auf das gemeinsame Leben. Ihr dürft euch freuen auf dieses gemeinsame Leben mit Jesus. Und ich möchte euch sagen, dass Jesus sich jetzt freut auf das gemeinsame Leben mit euch. Ich möchte jetzt, es ist ein besonderer Moment. Und ich glaube, besondere Momente verdienen auch eine besondere Form. Ich würde so gern jetzt hier mit euch vorne niederknien, mit euch beten. Und ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen. Unser lieber Herr Jesus, wir sind so dankbar, dass wir dich haben. Du bist uns in unserem Leben nachgegangen, als wir noch gar nicht gefragt haben nach dir. Du hast uns gesucht. Du hast Dinge in unserem Leben getan. Du hast uns Impulse gegeben, die uns zu dir hingezogen haben. Herr, wir sind so dankbar dafür. Wir sind so dankbar, dass du für uns an das Kreuz gegangen bist. Wir sind so dankbar, Herr, dass du auferstanden bist, dass du im Himmel bist, für uns bittest, für uns da bist und in unser Leben eingreifst. Herr, wir knien jetzt vor dir und du siehst jeden von uns. Und du kennst unsere Geschichte, sie liegt vor dir wie ein offenes Buch. Und ich möchte dich für jeden bitten, der heute eine ganz bewusste Entscheidung getroffen hat oder sie schon vorher getroffen hat und sie heute bekannt hat, sich taufen zu lassen und sich damit völlig für dich zu entscheiden. Herr, ich möchte dich bitten für meine lieben Freunde, meine Brüder, meine Schwestern, dass du sie segnest auf dem Weg dieser Vorbereitung für die Taufe, dass sie in ganz besonderer Weise spüren, dass du ihnen nahe bist. Und so wie die Zeit der Hochzeitsvorbereitung eine besondere Zeit der Freude ist, bitte ich dich, dass die Zeit der Vorbereitung auf die Taufe für sie eine besondere Zeit der Freude ist. Ich möchte dich auch bitten, für die, die heute bekannt haben, dass sie sich entfernt haben, dass irgendwas in ihrem Leben passiert ist und sie spüren, es ist Zeit, das zu erneuern, was sie dir durch ihre Taufe einmal versprochen haben. Herr Jesus, ich bitte dich auch um deinen ganz besonderen Segen für sie. Führe sie, stärke sie und gib ihnen alles, was sie brauchen, Herr, um in ihrem Alltag mit dir zu leben. Herr, und du siehst jeden von uns, der heute hier ist, und du siehst, wo wir stehen in unserem Leben. Du siehst, wo wir Ermutigung brauchen, wo wir deine Führung brauchen. Du siehst, wo es vielleicht Dinge gibt, die uns im Wege stehen. Dinge, die uns davon abhalten, eine klare Entscheidung zu treffen. Danke, Herr, dass du uns nie zurückstößt. Und so wie du Nikodemus in dieser Nacht, als er zu dir kam, heimlich, nicht zurückgewiesen hast, so wirst du keinen zurückweisen, der ehrlich und aufrichtig zu dir kommt. Danke, Herr. Stärke unseren Glauben, Herr. Eines Tages möchten wir miteinander im Reich Gottes sein. Und wir möchten miteinander dir danken dafür, dass du alles getan hast, damit wir gerettet werden können. Danke, Herr, für deine Liebe, für deine Größe, für deine Güte, für deine Geduld. Danke, Herr, dass du lebst und dass wir dich kennen dürfen. Danke, dass du deinen Segen jetzt auf uns legst und uns gibst, was wir brauchen, um in unserem Glauben zu wachsen und um in unserem Leben wirklich glücklich zu sein, damit wir, so wie dieser Kämmerer, fröhlich unsere Straße ziehen können, die Straße unseres Lebens mit dir. Danke, Herr. In deinem kostbaren Namen beten wir. Amen.